Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Guido Honegger in meiner unregelmäßigen Serie von spannenden Zürcher, die man nicht so gut kennt. Ein Internet-Pionier und fast FCZ-Präsident. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf von dieser Stunde Roger Schawinski. Ich bin selber überrascht, dass es immer wieder Leute gibt, die man nicht so kennt, die sehr spannend sind in unserer Stadt, in unserer Region. Einer davon ist der Guido Honegger. Also, ich habe es am Anfang schon gesagt, Internet-Pionier, Fußballfan, hat wollen FCZ-Präsident werden und vieles mehr. Und da bin ich jetzt auf eine sehr interessante Unterhaltung mit ihm gespannt. Also, zuallererst natürlich, Guido, danke vielmals, dass du gekommen bist. Wer bist du?
Ja, ich würde sagen, ich bin ein umtriebiger Hardcore-Zürcher.
Hardcore-Zürcher? Habe ich jetzt noch nie gehört.
Der neugierig ist und gerne neue Sachen macht.
Aber was, das ist jetzt neu. Das hast du jetzt gut vorbereitet, aber kannst du noch ein bisschen erläutern?
Ja, also mit Hardcore-Zürcher meine ich, es gibt keine bessere Stadt als die Stadt Zürich. Gut, ich muss jetzt fairerweise sagen, die linke Regierung hat mir etwa die ein bisschen auf die Nerven. Vor allem dann, wenn sie wieder den Zauberstab führen und den Parkplatz verschwinden lassen. Das finde ich nicht so lässig.
Du bist kein Velofahrer, gell? Also von der Statur her würde man dir das auch nicht irgendwie sagen, dass du wie ein Velofahrer aussiehst.
Nein, also ich bin einer, der ein Fitness macht, das sicher, aber nicht gerade der Hardcore-Gümmler.
Gut, also, vielleicht noch der Background. Woher kommst du genau, Familie her? Was haben deine Eltern gemacht und wo hast du gewohnt?
Also, ich bin in Adiswil aufgewachsen. Mein Vater hat auf der Schweiz zurückgewachsen. Also ich komme aufs ärmliche Verhältnis, sage ich jetzt mal. Also nicht,
sehr was gut. Hat er denn gemacht?
Er hat bei der Schweiz zurückgearbeitet.
Aha. Und was hat er denn gemacht?
Ah. Einkauf.
Gut. Und ist das etwas gewesen, was dich das damals mal belastet hat? Du bist jetzt, glaube ich, 60, ist das richtig?
Nein, 55.
55? Knapp
daneben? Ich habe noch 5 Jahre.
Okay, 55, okay. Also, Recherche in diesem Bereich, bin ich Zeit 5 Jahre voraus.
Du bist immer der Zeit voraus.
Gut, also ist das ein Problem gewesen, dass du eben aus ärmlichen Verhältnissen als Hardcore-Zürcher aufgewachsen bist?
Nein, überhaupt nicht. Aber du hast einfach gelernt, dich durchzusetzen und dich selber zu organisieren. Ich sage immer, wenn du es nicht selber in die Hand nimmst und es nicht selber machst, dann kommt es nicht gut.
Also, was hast du wollen werden? Was sind so deine Ambitionen gewesen? Weil du hast ja angefangen als Tiefbauzeichner. Wie bist du denn auf das gekommen?
Ja, ich habe irgendwann mich entscheiden für eine Lehre. Und wenn du sehr jung bist, mit 15, dann weißt du noch nicht so genau, was du machen willst. Mhm. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich nachher konnte, dank der digitalen Equipment, 2 Jahre Informatikausbildung machen und habe dann noch 6 Semester Akkad gemacht, HWV. Und das ist eigentlich ein guter Mix geworden. Mhm.
Aber was hast du wollen werden? Was sind so deine Träume gewesen?
Ja, ich habe immer so früher mit PCs umgedöckelt, also die ersten Gamecomputer damals, was es dort gegeben hat. Und die Informatik hat mich eigentlich schon immer sehr interessiert.
Aber richtig studiert hast du das nicht, oder?
Nein, das waren einfach Kurs gewesen und bei der Akkad einfach die Abschlüsse, die du dort kannst machen.
Und dann bist du im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen, nämlich an einem Ort, wo sie überhaupt keine Ahnung hatten von dem ganzen Zeug, beim Bauernverband.
Ja, richtig. Ja. Also sie haben dort jemanden gesucht. Ich war ja lange bei der Bank Nomura als Chef Operations. Bei den Grosscomputer und dann sind mir dann die Banken langsam ein bisschen auf Nerven und dann habe ich einen neuen Job gesucht und dann bin ich zum Schweizerischen Bauernverband als IT-Chef.
Eben, aber die haben überhaupt keine Ahnung von dem. Hast du gerade wieder Kunden, hast du mal gesagt?
Ja, am ersten Tag, als ich rein bin, ich bin mir dann in einen anderen Pace gewöhnt, hat es vielleicht gerade 3 Telefone gegeben von Leuten, die Support haben wollen oder irgendein Problem hatten. Und obendrauf hast du so eine Uhr gehabt, die tick-tack gemacht hat, habe ich gedacht, das kann es ja nicht sein. Aber nein, schlussendlich ist es dann gut rausgekommen.
Okay, aber was hast du denn genau gemacht? Hast du gemerkt, die haben ein Problem, der Bauernverband. Und das wollte ich Ihnen zuerst mal erklären, dass sie es haben, und B, wollte ich es vielleicht sogar noch lösen.
Ja, also ich hatte das Glück gehabt, dass der Melcher Rehler, der Nationalrat und direkt vom Bauernverband, das ist sehr auch ein IT-Antrag war. Und er hat mir dann den Auftrag gegeben, zuerst mal den Bauernverband selber zu modernisieren. Ich habe dann PCs eingeführt dort. Und habe dann
das hat es alles noch nicht gegeben?
Hat es noch nicht gegeben. Nein, wir hatten so Terminal-Computer, so die Bernsteinfarben. Und dann habe ich die PC eingeführt. Und dann habe ich den Auftrag bekommen, alle Bauernsekretariate zu vernetzen.
Mhm. Haben die das super gefunden, dass du da gekommen bist, vernetzen, oder? Wie haben die reagiert?
Ja, sie sind vielleicht ein bisschen ab der Dynamik verschrocken. Also sie sind sich das nicht so gewöhnt gewesen. Aber das hat dann, hast du dann nicht müssen sagen, wie was so eine Sache ist. Und dann hat es schon vor Ort aufgenommen.
Aber haben sie sich machen lassen? Weil eben der Bauernverband ist ja nicht eigentlich berühmt dafür, dass er innovativ ist. Und dass gerade der Ort ist, wo du das Gefühl hast, da komme ich jetzt an der Front an im Internet, wo dann dazu noch gar nicht richtig da war. Aber mindestens also online ist dort schon ein bisschen vorhanden gewesen.
Ja, also die Vernetzung haben sie noch nicht wirklich gehabt, in dem Sinne mit den PCs. Das war sicher etwas, das du einfach einführen musst, weil das war in dieser Zeit einfach gang und gäbe gewesen. Und dann die ganze Vernetzung eben mit diesen Bauernsekretariaten. Und dann, ist, wo das Internet gekommen ist, dann ist es richtig losgegangen.
Du hast ein Buch über das geschrieben, «Hosenlupf im Internet», mit sehr vielen Anekdoten. Kannst du ein bisschen erzählen, was da ein bisschen die Hindernisse gewesen sind, die du dort hast müssen überwinden, was du alles erlebt hast? Weil du hast ja dort schon richtig grosse Visionen gehabt.
Ja, eben. Also, als ich natürlich angefangen habe, mit den Sekretariaten zu vernetzen, habe ich dann schnell gemerkt, was Internet gekommen ist. Jetzt habe ich das ganze Netzwerk aufgebaut in der Schweiz und wir haben jedem Kanton haben wir eigentlich wie ein eigenes Netz gehabt. Und früher hast du dich mit dem Modem müssen einwählen, und zwar mit dem Lokaltarif. Und als ich das Netz gebaut habe, habe ich gesagt, hey, wir haben jetzt alles. Also, jetzt ist es etwas Einfaches, überall noch so einen Knotenpunkt anzustellen, wo sich die Leute lokal ins Internet einwählen können. Mhm. Und so ist nachher agri.ch entstanden.
Das war einer der ersten so Provider, die es überhaupt gab in der Schweiz, ausgerechnet vom Bauernverband, also dort, wo man das Letzte war. Das war alles wegen dir.
Ja, das ist richtig. Wir waren wirklich einer der ersten, 1994. Ja.
Und das hat der Bauernverband gehabt, aber irgendwann ist das denen über den Kopf gewachsen.
Ja, also.
Hast du zu viel oder zu wenig Erfolg gehabt mit dem? Dass die das dann verkauft haben?
Nein, also irgendwann in der Dotcom-Krise, also vor der Dotcom-Krise.
Sind das ist ja so um 2001 etwa.
Nein, 1999 ist dann richtig losgegangen, wo wir dann wirklich Angebote bekommen haben von ausländischen grossen Telcos, weil die haben den Trend total verschlafen. Und wenn auf einmal ein paar Millionen auf dem Tisch liegen als Angebot, dann ist der Bauernverband richtig verschrocken, weil die diskutieren in der Geschäftsleitung über 10'000 Franken, muss man schon klar sehen. Und dann auf einmal kommen solche Beträge, also Vorschläge rein, wo du könntest die Angriffe kaufen.
Wie haben die da reagiert? Das war da der junge Bursch, der ihnen das aufgebaut hat, und dann haben sie Millionen Angebote auf dem Tisch gehabt.
Ja, das ist richtig. Also es gibt übrigens heute, wir haben den Verkauf da Cable & Wireless nach London.
Also eine riesen Firma, Weltfirma.
Ja, richtig, ja. Und die sind dann auch gekommen, Due Diligence machen. Und dann war schon das Glück gewesen, zum Beispiel, die sind ja sehr Fußball-angetan. Und wir sind ja da schon Sponsor vom FC Zürich. Und dann ist der Maurice Box, das ist einer von denen gewesen, der dann uns unter die Lupe genommen hat. Da habe ich den eingeladen zum Spiel FCZ gegen GC, zum Derby. Und dann bin ich mitten in die Katakomben runter, also nicht in die Garderobe, aber runter.
Und weil dort bist du schon beim Club engagiert gewesen. Wir reden ja im Detail
ja, über genau. Das. Ja, genau. Aber nur zum Sagen, die sind so Fan gewesen vom Sponsoring. Und dass er ein bisschen näher hat, dürfen ein bisschen an die Mannschaft hin. Und das ist natürlich gerade...
Hat der Preis gerade noch mal ein bisschen aufgetrieben?
Wir haben punktet sicher.
Also, jetzt hast du das können verkaufen für ein paar Millionen. Hat das der Bauernverband in den Sack genommen? Oder hast du auch noch etwas davon bekommen?
Ja, ich habe ein bisschen etwas bekommen, ja.
Wie viel denn etwa?
Ja, das ist etwas, was unter dem Tisch ist.
Unter dem Tisch? Bei dir ist einiges immer unter dem Tisch gewesen. Wenn die Steuerbehörde hören jetzt zu, aber es ist ja verjährt.
Nein, das ist so.
Du bist ein bisschen, kann man das sagen, ein bisschen ein Mischler, oder?
Ja, das ist nicht weit weg, ja.
Nicht weit weg. Also du hast das dort gemacht. Und ein Jahr später oder ein paar Jahre später hast du das zurückgekauft für einen Betrag von?
1 Franken.
Ist eigentlich noch ein gutes Geschäft gewesen für dich. Also für 1 Million verkaufen und dann für 1 Franken zurückkaufen, das heisst, die anderen haben mit dem nicht recht gewusst anzufangen.
Ja, also wir haben es wirklich in den Nuki rausgehauen, weil die Engländer haben dann immer Leute auf die Brücke geschickt und dann haben die Mannschaft verdoppelt, riesen Verlust geschrieben. Und dann habe ich gedacht, so, das geht nicht. Dann bin ich wirklich auf Kloten, im nächsten Flieger gehockt, auf London geflogen, zum CEO, zum Mark Carroty, habe einen Franken auf den Tisch gelegt.
Einen Franken? Einen Schweizer Franken?
Nicht ein Pfund, einen Franken, richtig.
In London?
In London.
Ja, das ist grossartig, ja.
Und er hat gesagt, also, das geht nicht so, ich kaufe dir das Zeug ab, und zwar rückwirkend, ich übernehme nicht die Schulden. Und dann ist es für einen Grosskonzern wirklich sehr schnell gegangen, überraschend schnell. Und zwar innerhalb von 4 Wochen hatte ich die Verträge und habe dann nachher die alte Agri wieder zurückgegeben. Aber den Namen konnte ich nicht nehmen. Und dann, weil die Farben grün waren, habe ich halt dann einfach das Gefühl gehabt, ja, dann machst du schon green.ch.
Und dann ist green.ch daraus geworden und du bist Unternehmer gewesen. Genau. Und hast dich auch als das gefühlt und hast das Geld dann auch mit voller Hand können ausgeben, vor allem auch noch eben als Sponsor. Reden wir doch über das, was ist der nächste Musiktitel, den wir da hören.
Gimme von ABBA.
Bei mir ist der Guido Honegger im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen, wo er gemerkt hat, das Internet kommt, hat er dort ein paar wichtige Schachzüge gemacht, aber es hat ihm nicht gelangen. Er hat noch viel, viel mehr wollen. Zum Beispiel hat er eine eigene Partei gegründet.
Ja, ich hatte das Gefühl, die Internetpartei wäre noch etwas.
So etwas Doofes?
Ja, nein. Ich habe
eine Internetpartei ist noch tiefer als die Autopartei, oder? Wo auch irgendwie kurzlebig mindestens ein bisschen existiert hat mit dem Herrn Dreher und so. Aber du bist, glaube ich, irgendwie nicht sehr weit gekommen.
Nein, ich bin nicht wirklich weit gekommen, weil ich habe auch kein Parteiprogramm genommen.
Sondern... Eben, Ein-Themen-Partei, die sind Eintagesflüge, oder?
Nein, wir haben schon wollte, andere Themen aufnehmen, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es da ein bisschen mehr braucht, als nur einfach... probieren, ein paar Themen aufzustellen. Es braucht ein Programm, es braucht Professionalität dahinter.
Eben, und dann, das hast du alles nicht gehabt?
Nein, natürlich nicht. Ich hatte auch die Erfahrung nicht gehabt. Und dann habe ich das Gefühl, ja gut, das...
Wie viele sind denn 4 oder 5 in dieser Partei? Oder 6?
Nein, drei.
Oh, siehst du, ich übertreibe immer bei dir. Zusammen kann man sehr schnell übertreiben. Drei sind es.
Ja, mit drei haben wir angefangen. Ja, und dann hat es schnell ein paar Mitglieder gegeben, aber es ist dann versandert.
Aber das hat dir natürlich nicht gelungen. Da hast du gemerkt, ich muss auf eine andere Art und Weise machen. Und dann hast du wollen, Nationalrat werden, nicht auf deiner Liste, sondern auf der CVP-Liste Aargau. Das ist ja, weil der Bauernverband ja da war, nehme ich an. Und auch der Melchior Erler war eben auf dieser Liste. Und auch Doris Leuthard etc. Hat nicht ganz gelungen zum Nationalrat, oder?
Nein, es ist ja darum gegangen, primär, dass CVP, ich bin übrigens der Einzige, der nicht bei der Partei Mitglied war und trotzdem auf der Liste war.
Welchen Platz?
Auf dem letzten.
Ah ja, gut. Und bist du dann auch geblieben bei den Wahlen?
Ja, natürlich. Natürlich. Aber ich habe dort wirklich auch Wahlkampf betrieben. Und das hat dann recht Wirbel gegeben, weil du darfst ja wilde Plakate darfst du x Tage vorher darfst du ja aufstellen. Und ich hatte das Gefühl, komm, ich mache es anders. Ich gehe zwei Tage früher raus und habe ein paar Bauern organisiert, die dann ein Plakat für mich aufgestellt haben. Das war dann illegal gewesen. Habe ich recht aufs Dach bekommen.
Mhm. Aber genützt hat es gar nicht. Aber was hast du dir dann erhofft? Hast du will in Bern sitzen unter 200 Leuten? Du, der doch so der Unternehmertyp bist, der möglichst schnell die Sachen umsetzt und in vier Wochen ganze Firmen verkaufen.
Nein, es ist überhaupt nicht um das gegangen. Es ist schon klar, dass ich überhaupt keine Chance habe. Ich habe auch die Ambition in dem Sinne nicht gehabt.
Ja, aber warum hast du dann gemacht? Einfach deinen Namen auf einer Liste? Nein. Plakate raus. Komm, Guido, wir sind nicht so unter uns, wir können darüber reden.
Es ist wirklich darum gegangen, dass damals ist wirklich das Internet wirklich in aller Munde gsi und sie haben keine Internetkompetenz gehabt und sie haben wollen zeigen, dass man auch jemand in unserer Reihe hat, der die Technologie versteht.
Genau, und darum stellt der Plakat auf.
Genau.
Im Internet hättest du doch unser Werben, wenn schon.
Ja, habe ich auch.
Eben, also der Erfolg hat für sich gesprochen. Richtig. Erfolg ist null gewesen. Aber das hat dich nicht abgehalten. Du hast auch an anderen Orten wollen Publicity bekommen. Und zwar gerade bei beiden Zürcher Sportclub, oder? FCZ und auch noch beim ZSC. Erzähl mal.
Das hat sehr gut funktioniert. Also vor allem beim FCZ, seit ich 13 bin, bin ich in der Südkurve gewesen. Mit dem wachst du langsam nach und dann bist du auf einmal beim 50er Club. Bis dann der Presse mir angerufen hat und gesagt, du.
Sven Hotz.
Richtig.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, du, wir sollten mal zusammen Fischli essen.
Aha, klar, das hat er damals gemacht, dort im Kreis 4, oder?
In der Freischützgasse, genau. Ja. Dann war ich bei ihm und dann hat er mir gesagt, du, ich suche einen neuen Sponsor. Ich habe zwar ein Angebot auf dem Tisch, aber das passt mir nicht. Ich würde es dir geben, für damals 550'000 Franken pro Jahr, muss aber für 3 Jahre unterschreiben. Mhm. Steht auf und streckt mir die Hand entgegen.
Ja.
Und dann bin ich wirklich in Wallung gekommen, weil jetzt musst du dir vorstellen, bist seit 13 Jahren in der Südkurve, bist wirklich FCZler durch und durch. Und dann kannst du dir vorstellen, jetzt ist deine Firma agri.ch kommt aufs Libri als Hauptsponsor. Dann habe ich gesagt...
Die anderen hatten immer Ambitionen, sie können in der ersten Mannschaft mitspielen. Du bist eigentlich bescheidener gewesen, ich gehe nur aufs Libri.
Ja, genau.
Weil das andere nicht so möglich war, weil man dort vielleicht andere Fähigkeiten mitbringen muss und anderes Engagement in Sachen Fußball. Und hast du unterschrieben, ich habe gelesen, du hast 1 Million gezahlt.
Nein, es sind total 1,65, weil ich kann ja bei 3 Jahren unterschreiben.
Du hättest 1 Million gezahlt als Sponsor beim FCZ und dann auch noch, glaube ich, 750'000 beim ZSC.
Ja, es ist dann natürlich darauf angekommen, wenn mit Prämien, die dann noch dazukommen und so weiter und andere Sachen. Am Schluss sind wir dann etwa bei dieser 1 Million gewesen. Ja, das ist
so. Aber wieso machst du so einen schlechten Deal wie ihr? Haben wir dann den Sven Hotz nachher das angeboten für 250'000?
Oh, dann bist du gut gefahren.
Aber nein, der ist zu mir gekommen.
Als Hauptsponsor, ja, sehr gut.
Ja, ich bin aber zu GC gegangen, was ein Fehler ist, einer von den grössten Fehlern in meinem Leben, aber über das wollen wir jetzt nicht reden. Aber du hast das benutzt, um dann nicht nur auf dem Libri zu sein, sondern du hast will im Club eine Nummer sein.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wenn du einfach nur Sponsoring machst und dich natürlich nicht in einem Club engagierst, hast du auch weniger Erfolg beim Sponsoring. Wenn du aber ständig auch mit den Mitgliedern Kontakt hast, hast du die Möglichkeit, dort noch Business zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig.
Hast du das können machen?
Das haben wir können machen.
Ah, du bist dort reingegangen, eben, man geht im Business Club und geht dort hin und trifft dich und macht Business. Also es ist nicht in erster Linie nur darum gegangen, dass der Club brilliert, sondern du hast da wollen profitieren. Bist ja dann Vizepräsident geworden, oder?
Ja, genau.
Hättest du einen Nachfolger werden? Warum bist du denn nicht geworden? Ist der Cillo, der Angelo dann irgendwie da aufgekreuzt und hat er da Job gestohlen, oder was?
Nein, es ist ja schlussendlich ist darum gegangen, dass sicher gewisse Garantien hast du müssen quasi zur Verfügung stellen, dass wirklich das auch stemmen kann.
Ja, ist das genannt geworden? Wie viel?
Was sind Garantien? Also da reden wir von 2 bis 3 Millionen damals, wo du einfach hast müssen können sicherstellen,
eben, dass also du das bringen kannst. Eben, also ein Clubpräsident muss das bringen. In St. Gallen kann man verdienen, wie der Matthias Hüppi zeigt, er wird Angestellter. Aber beim FCZ kostet es. Oder?
Damals war das so. Damals ist das so.
Ja, ist wahrscheinlich immer noch so, oder nicht? Oder, wenn du das also der Chilo, wie viel hat er jetzt bis jetzt reingesteckt? Was schätzt du?
Ah, das weiss ich nicht genau, aber sicher eine Achtstellung.
Also 30 Millionen hat man mal gehört, könnte
sein? Ja, ich sagen, irgend so etwas. Ja,
wäre das für dich auch möglich gewesen?
Nein, nie.
Nein. Also bist du noch Vizepräsident geworden und dann in einem Machtkampf für alle anderen auch unterlegen. Wie siehst du denn das jetzt, das Familienunternehmen FTZ, heute Familie Canepa Unternehmen?
Ja, das ist natürlich einfach ein anderer Stil. Das ist jetzt nicht wertend.
Das ist wertend.
Ja, Sven hat es einfach so gemacht, dass er einfach sehr gerne auch delegiert hat. Er hat gesagt, okay, ihr macht das, der eine macht das. Und die Verantwortlichkeiten sind klar zugeteilt gewesen. Und heute ist das einfach bei der Heliane und beim Cillo.
Genau.
Das ist einfach so.
Sie zwei und der Hund, die entscheiden das Ganze. Aber das ist ein bisschen enttäuschend, dass du da rausgedrängt worden bist.
Nein, es war für mich nachvollziehbar gewesen, weil, wie gesagt, ich hatte nicht die Mittel und auch den zeitlichen Aspekt, weil ich bin, eben, wie gesagt, ich bin Unternehmer und ich kann nicht 100% Präsi machen.
Aber sag mal, was bringt eigentlich Sponsoring, liebliche Sponsoring? Hast du das je herausgefunden? Oder ist eigentlich das nur eine Sache vom Ego, von dem, der das anschaut? Aber werbemässig ist das nicht nachvollziehbar, was da passiert.
Doch. Also vor allem, wenn du dich wirklich authentisch gibst und im Club, wie gesagt, dich engagierst, dann hast du auch von den Fans her entsprechende Unterstützung. Und ich sehe heute noch Leute mit Green oder mit Agri-Shirts zum Tisch rumlaufen.
Also hilft dir aber nicht mehr, oder?
Nein, jetzt natürlich nicht mehr, klar. Aber damals war das schon etwas gewesen.
Hast du aber das Gefühl, dass es auf Verkäufe oder Bekanntheit vom Namen oder einfach Image, dass das wirklich das Werk ist, das du gezahlt hast?
Also ich bin überzeugt, dass Sportsponsoring etwas vom Besten ist. Mhm.
Warum machst du es dann heute nicht mehr?
Ja, weil ich habe nicht heute, die Firmen, die ich jetzt habe, das sind nicht Public-Firmen, wie es damals war. Oder? Ich gehe nicht Endkunden an und dann macht es wenig Sinn. Wobei ich bin heute ja noch, beim ZSC zum Beispiel, sind wir auf der Stulpe mit Recker beispielsweise. Mhm. Das schon.
Gut, also im ZSC hast du gewusst, du wirst nie Präsident, oder?
Das war nicht das Ziel.
Hast aber trotzdem 750'000 locker gemacht pro Jahr. Ist also... Du hast alles gespielt, irgendwie überall hast du dabei sein, wo in Zürich so gewisse Leute rumgehen, wo man dann eine Nummer wird. Guido, das ist schon ein bisschen Geltungsbedürfnis, das haben mit allem anderen auch noch mitgespielt, oder?
Nein, es ist wirklich darum gegangen, mit dem Sponsoring, darum habe ich auch Fußball und Hockey gemacht. Du hast den Sommer abdeckt und du hast den Winter abdeckt. Und bist eigentlich mit dem Sponsoring immer aktiv. Und man sieht dich immer. Und mit der Präsenz, dass man dich immer sieht, das hilft der Marke sehr.
Mhm. Und dann hast du auch irgendwann mal aufgehört und hast gesagt, wir mussten das Budget deutlich reduzieren. Offenbar ist es dann nicht mehr aufgegangen, oder?
Nein, es ist ja dann darum gegangen, als ich dann Green verkauft habe. Ist es so, wenn du eine Firma verkaufst, wird es ja immer gemessen am EBITDA, den du hast. Mhm. Und ist klar, wenn du Sponsoring machst, dann nachher natürlich fällt das voll weg vorne dran. Und wenn du das einsparst, dann hast du mehr EBITDA und dann kommst du auch mehr über.
Und dann sagst du einfach mal 10 oder mal 10 EBITDA oder irgendein Multiple.
Genau.
Dann hast du einfach gesagt, wenn wir die Kosten runterfahren, dann geht der Preis auf.
So ist es.
Genau. Und du hast das eben dann, auch das Agri hast du ja ganz, eben haben wir gehört, relativ günstig bekommen. Was du verkauft hast, ist es ein bisschen teurer gewesen.
Ja, im Franken 50 teurer, ja.
Nein, aber dort bist du richtig reich geworden, das erste Mal.
Ja, das ist so, ja.
Gut. Und dann aus Agri ist dann Green geworden. Und dort hast du dich mit einem ausländischen Partner zusammengetan, mit einem Franzosen, der heute einer der reichsten Menschen ist von der Welt, Patrick Drahi. Wie ist es gegangen? Du, der Guido, da auf Adliswil und der Drahi, der das Multi-Unternehmen weltweit führt.
Du, ich habe ihn 3 Mal gesehen, vor allem bei der Due Diligence. Und ich muss sagen, es ist ein Blitz bescheiden Kerl. Ich habe genau gewusst, wo die Schwachpunkte sind bei der Due Diligence natürlich.
Und bei deinen eigenen? Und die hast du versteckt?
Ja, natürlich. Ich habe probiert.
Und hat er die gesehen?
Nach 2 Minuten.
Was?
Nein, ich bin fast vom Stuhl gefallen.
Und wie hast du denn reagiert? Ganz überrascht. Ah ja, klar. Das, genau. Richtig, ich bin so dankbar. Oder wie hast du reagiert?
Nein, genau so. Ich dachte, oh ja, das ist richtig, das müssen wir vielleicht noch korrigieren.
Also hat dann natürlich den Preis ein bisschen runtergepasst.
Ja, logisch.
Aber trotzdem ist es ein guter Deal gewesen. Warum hast du dann Green verkauft?
Ich habe an Apro, das war 2007, die Leute von der Swisscom getroffen, der Strategiechef. Dann habe ich ihn gefragt, du, wie läuft es da mit dem Breitband? Wie lange ist es noch mit dem Boom? Wie lange läuft das noch sehr gut? Dann sagt er, ja, wir rechnen etwa 6 bis 9 Monate und dann kommt die Konsolidierung. Mhm. Und dann sind bei mir die Alarmglocken los, weil unsere Haupteinnahmequelle ist natürlich das Breitband gewesen, also das XDSL. Da habe ich gewusst, jetzt musst du Grimm verkaufen.
Das heisst, du hast etwas verkauft, das fast nichts mehr Wert gehabt hat, wenn man 2-3 Jahre in Zukunft geschaut hat.
Ja, es werden sicher massiv runtergekommen. Ich habe wirklich wieder...
Also ich Der Käufer hat dann einfach den Dreck gehabt, oder?
Ja, ist nicht mein Problem.
Guido, der Mischler hat sogar einen Treu trotzdem, obwohl er den Preis über den Tisch gezogen, oder?
Nein, wir haben optimiert.
Wir reden mit dem Guido Honecker, der dann natürlich weitergemacht hat. Also hat das Geld in den Sack genommen. Hat sich gut gefühlt. Was hat sich denn im Lebensstil geändert, wo du so richtig zu Kohle gekommen bist, Guido?
Ja gut, ich habe das erste Mal, als ich ein bisschen Geld bekommen habe, beim Agri-Erlös. Man lernt dann mit dem umgehen. Am Anfang sicher bist du völlig überrascht und bist dann auch völlig überfordert.
Was für ein Auto hast du gekauft?
Ja, kein neues.
Nicht?
Nein, also ich fahre, bin BMW gefahren, aber ich habe wegen dem nicht ein Auto gewechselt.
Aber wie hast du sonst noch geändert im Lebensstil?
Nein, eigentlich nicht gross. Nein.
Wo wohnst du jetzt eigentlich?
Jetzt bin ich in Rüschlicken.
In Rüschlicken, also bist du auch immer noch auf dieser Seite von der Stadt. Vielleicht eben noch zu der Familie, es gab 2 Kinder, oder?
Ja.
Aber Frau hast du nicht mehr, oder?
Mal.
Hast du noch?
Ja.
Die gleich?
Immer nein, 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 nein. Ah. Ich habe mich dann 2005 ist das auseinandergegangen, nein, vorher schon. Und dann habe ich meine neue Frau kennengelernt und das ist, die ist von Estland.
Ja.
Und das hat dann sehr gut funktioniert und dann hat es die 2 Kinder gegeben.
Okay. Und die sind jetzt wie alt?
Die sind jetzt 11 und 14.
Okay. Und die gehen mit dem Vater wie um? Was ist da für Kommunikation, die du hast mit deinen Kindern? Hast du das Gefühl, du hast sie noch im Sack? Die glauben noch, der Vater ist der Grösste. Oder weil das ändert sich dann möglicherweise später?
Ja, natürlich. Wobei jetzt zum Beispiel im Lockdown habe ich immer am Samstag meine sogenannte Papi-School gemacht. Mhm. Immer so am Samstag von 10 bis 12. Und dann habe ich dann ein bisschen Informatik gelernt, ein bisschen Staatspolitik, ein bisschen Wirtschaft. Einfach solche Sachen, die in der Schule vielleicht nicht so direkt mitbekommen.
Und hast du ja schon getrackt?
Nein, ist das nicht.
Das hat er eben gemacht. Wir müssen über das reden. Er hat dem Kind elektronische Fußfesseln angehängt. Und das hat er ein bisschen Kontroverse gegeben. Also machen wir zwischen der Musik. Was ist der nächste Titel, Guido?
YMCA von Village People.
To build it.
Bei mir war der Guido Honegger so ein Internet-Pionier gewesen, immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Stimmt das überhaupt?
Ja, ich glaube, das ist nicht so falsch. Ja.
Eben, du hast jetzt gemerkt, dass Breitband funktioniert nicht. Man muss sich wieder neu erfinden. Was hast du da gemacht? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, ich habe dann eben gesehen, dass man jetzt die Firma muss verkaufen muss, weil eben der grösste Teil des Umsatzes ist von dem Breitband gekommen. Und wenn du jetzt stagnierst und ist dann gerade die Finanzkrise gekommen, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich es nachher verkaufen konnte.
Aber kann man sagen, von dir sollte man keine Firma kaufen, wenn man jetzt schaut, was die mit Agri und die mit Green erlebt haben?
Ja, nein.
Man darf vieles machen mit dem Guido, aber ihm keine Firma abkaufen.
Nein, also wenn du schaust, wo heute Green steht, bin ich immer noch ein bisschen stolz auf Green. Mit diesen Datacentern, die sie auf die Beine stellen, jetzt bauen sie für 500 Millionen in Dielsdorf.
Aber es ist ganz eine andere Firma.
Ja, natürlich.
Hat natürlich den gleichen Namen. Aber gleich. Also, da hast du gemerkt, du musst jetzt etwas Neues machen. Was genau? Wo hast du gesehen, wo fährt jetzt der Zug an?
Ja, ich habe dann gesehen, dass die sogenannte M2M, also Machine-to-Machine-Kommunikation, etwas kommt. Das ist der Vorreiter von IoT, also Internet of Things. Und aufgrund von dem habe ich dann den Tracker gegründet. Am Anfang ist es einfach darum gegangen, Sachen zu tracken oder auch Leute zu tracken.
Was genau? Also Leute, eben Kinder zum Beispiel.
Ja,
also die mussten so ein Handy dabei haben und dann per GPS haben die Eltern immer gewusst, wo sie sind.
Ja, wir haben ein eigenes Produkt gehabt, das hat Fröschli geheissen.
So ist sympathisch.
Das ist ein kleines Telefon, wirklich, und das hat nur genau zwei Funktionen. Das ist das GPS und du hast können telefonieren mit dem. Du hast vier Knöpfe gehabt, hast können vorprogrammieren und dann hast du können an Mami und Papi und wem auch immer anrufen.
Okay, und das hat aber ein bisschen Kritik ausgelöst, oder?
Ja, es ist natürlich immer so. Eigentlich geht es ja nicht um Überwachung, es geht um Sicherheit. Also wenn jetzt ein Kind auf dem Spielplatz ist und es kommt nicht heim und die Mutter hat gekocht zuhause und es ist irgendwie Viertel um 12 Uhr, werden die Eltern logischerweise nervös. Mhm. Und das ist dann praktisch, wenn du schnell schauen kannst, wo das Kind jetzt
ist. Hat sich das durchgesetzt?
Das hat sich durchgesetzt, ja, aber wir haben dann schnell gemerkt, das ist nicht wirklich der Markt, den wir hinwenden, weil es ist sehr ein aufwendiger Markt, sehr viel mit Support zu tun. Und wir sind dann sehr schnell auf B2B los, also auf Transport zum Beispiel.
Also oder Business to Business, so richtig, für die, genau. Die gut Zürich-Deutsch können. Ja.
Genau, Business to Business, richtig. Ja. Und vor allem Logistiker zum Beispiel oder auch Handwerker, die wollen wissen, wie lange ist jemand im Einsatz, wo sind es gerade so für Disposition und so weiter.
Und das ist ein Business, das bis heute funktioniert?
Das funktioniert sehr gut, ja.
Gut, aber du hast dann immer wieder neue Firmen gekauft und hast, glaube ich, nicht immer ein gutes Händchen gehabt in der Wahl von deinen Partnern, oder?
Ja, nein, ich habe dann primär die Firmen eigentlich selber gegründet und dann, je nachdem, kauft man dann Sachen dazu. Aber das hat eigentlich grundsätzlich, man muss halt dann korrigieren, aber grundsätzlich hat es eigentlich schon funktioniert.
Aber gleich, also wir haben eine ganz persönliche Erfahrung gehabt, da auch, wo du dann plötzlich gesagt hast, oh, die Firma ist jetzt Konkurs und wir zahlen die Rechnungen nicht. Dann gesagt, aber Guido, hallo.
Ja gut, das ist ein etwas ganz anderes gewesen. Ich habe mich dann mal im Teegeschäft probiert und dann habe ich dann gemerkt, das ist das, was du überhaupt nicht verstehst.
Also schon, was ist das für ein Geschäft?
Ein Teegeschäft, also wir haben den Tee verkauft. Also,
Tee? Aber ja. Richtig, Tee mit zwei E?
Ja, genau. Also irgendein Kompagnon hat das Gefühl, hilf mir doch da schnell. Und dann habe ich das Gefühl, nein, das geht nicht, das ist nicht mein Business. Und dann lernst du auch wieder, hey, musst
aber warum kommst jetzt du ins Teegeschäft? Das ist jetzt schon noch speziell. Wenn du doch geradlinig immer Sport und Internet und jetzt kommt plötzlich Tee.
Ja, das war eine Schnapsidee.
Eine Schnapsidee?
Ja, also definitiv.
Eine Schnaps-Tee-Idee.
Ja, genau.
Und dann, also es ist pleite gegangen.
Ja, weil habe ich mich nicht können um das kümmern und mein Kompagnon, der hat ein bisschen unglückliches Händchen gehabt.
Gut, also das ist nicht gut gelaufen, du hast aber andere Sachen auch noch gehabt. Iway, also wenn man das nachschaut, da jene Firmen immer wieder, die gekommen sind, die dann glaube ich auch verkauft worden ist, die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerk, was ist denn das gewesen, Guido?
Ja gut, dort bin ich nur dort habe ich geholfen, die ganze Sache ein bisschen umzugestalten und ein bisschen auszurichten, aber dort bin ich nur einen kleinen Teil davon.
Aber es ist finanziell gut ausgegangen für dich?
Ja, also ich war nicht einfach Marginalbeteiligung.
Okay, aber dann musst du etwas Neues machen, weil eben der Markt entwickelt sich. Und wo geht er an? Jetzt bist du bei Mobiltelefonie. Da haben wir das Gefühl, der Markt gibt es schon, der ist auch schon besetzt. Aber jetzt willst du dort auch noch rein?
Ja, ich habe dann gesehen, dass das Problem ist eigentlich das, dass viele machen eigene Marken und probieren die vorwärts zu treiben. Und wir erfahren einen ganz anderen Ansatz. Wir machen sogenanntes Wholesale-Geschäft. Das heisst, wir sind immer behind the brand. Also wir sind nicht die, die am Markt auftreten, sondern wir geben den anderen die Möglichkeit, dass sie können mit ihrem Brands selber auftreten, aber unsere Infrastruktur brauchen.
Aber welche anderen?
Ja, das ist zum Beispiel eben ein Green.ch, ein iWay, ein EW Goms zum Beispiel, ein Glattwerk, Medial heissen.
Und die brauchen euch?
Ja, weil die wollen Mobile können anbieten, aber es rechnet sich nicht für ihr selber zu machen.
Aber Mobile ist doch irgendwie, glaube ich, auch kein Geschäft mehr. Jetzt, wenn man schaut, alles ist Flat-Fee und wie will man da jetzt noch billiger sein?
Es geht nicht unbedingt, dass man, da sehen wir auch nicht die grossen Margen, aber es geht darum, dass du heute das komplette Angebot können bieten
musst. Aber kannst du das?
Ja, jetzt mit dem Mobile schon. Also du hast Breitband, die kannst anbieten, du hast Telefonie, die kannst anbieten.
Aber das machen doch die anderen auch, Sunrise und
so. Ja, die grossen schon, die grossen schon.
Und gegen die kannst du antreten?
Ja, gegen die treten wir an, ja.
Ja, aber was ist das Argument, warum man zum Guido geht und nicht zum Sunrise?
Du gehst eben nicht zu mir, du gehst eben direkt zu den Partner.
Gut, aber das ist jetzt etwas, was erst so ein bisschen am Anlaufen ist?
Ja, das läuft jetzt an.
Was ist jetzt, wo ist das Wachstum, das Potenzial jetzt im Internet? Wo siehst du, wo machst du deinen nächsten Pantersprung an?
Also was ich sicher sehe, ist bei Internet of Things, das ist das Reiches.
Kannst du mir erklären, was das ist? Ja, das klingt schaurig gut. Ist ja, auch etwas?
Es ist etwas, was langsam kommt. Also man redet schon lange davon, da geht es wirklich, dass wirklich ein Gegenstand eigentlich sich also kommuniziert mit dem Internet. Also kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt einen Salatkeller hast zum Beispiel oder einfach einen Raum, wo man Feuchtigkeit kontrollieren muss, wo man Temperatur kontrollieren muss, solche Sachen, und dann wird einfach gemalt, wenn etwas nicht stimmt zum Beispiel oder während dem Transport.
So eine Art Alexa oder was?
Ja, nein, es geht wirklich um eigenständige Geschichten, die du kontrollieren musst.
Mm-hmm. Und das gibt es da nicht, oder was?
Mal, das kommt jetzt natürlich.
Man hat Melder, hat man doch das schon. Und man kann alles, Hand kann man in Uhren und so weiter, alles schon drin haben. Und was willst du da zusätzlich anbieten?
Nein, es geht zum Beispiel darum, eine Kühlkette zu überwachen, beispielsweise.
Ja.
Oder es gibt jetzt neue so Sensoren, wo du kannst zum Beispiel unter den Tisch tun, wo du siehst, ist ein Arbeitsplatz besetzt oder nicht. Mhm. Beispielsweise. Also das sind ganz verschiedene Sachen, die am Anlaufen sind.
Aber was ist sonst noch los? Wie man sieht, das sind ja die Internet-Giganten, das sind die grössten Firmen von der Welt, von Amazon über Netflix und Facebook und Google. Wie stehst du zu denen?
Ja, wir brauchen die natürlich. Also vor allem Google im Kartenmaterial zum Beispiel, das ist extrem wichtig für uns. Also es ist eigentlich erschreckend, was Google alles weiss, oder, und alles kann, das ist klar. Für uns sind das einfach Zulieferanten, mehr nicht. Und wir konzentrieren uns auf den Schweizer Markt.
Aber Zulieferanten, das heisst, zahlen die etwas oder wir nehmen es einfach?
Nein, wir haben Verträge mit denen, wir zahlen denen.
Ah ja, weil sie nehmen immer Sachen, die andere machen, zum Beispiel in den Medien, und zahlen nichts, oder bis jetzt?
Ja, aber wir zahlen.
Ja? Das ist so, wieso? Ja. Sonst hat sie auf dem Buckel. Hast du das Gefühl, die wissen das, was du da mit diesen Daten machst?
Nein, ja, wir brauchen das Kartenmaterial von ihnen, weil die haben das beste Kartenmaterial. Und für das zahlst du natürlich, wenn du professionell einsetzt.
Aber siehst denn du noch ein grosses Wachstumspotenzial, dass du eben an diesem grossen Kuchen, eben, da haben ein paar junge Leute angefangen, wie sie auch immer geheissen haben, Breen und Page in Kalifornien oder Zuckerberg in Harvard, und die sind jetzt x-fache, hundertfache Milliardäre und so. Siehst denn du für dich auch noch irgendwo etwas, wo könnte richtig gross sein?
Ja, also ich denke jetzt primär an die Schweiz, oder? Was der nächste Schritt, wo dort wird kommen, sicher jetzt ist ein bisschen der Einsatz von der künstlichen Intelligenz zum Beispiel. Und das nächste, was wird kommen, ist die Strommarktliberalisierung beispielsweise.
Was würde das bedeuten für dich zum Beispiel?
Ja, dass du zum Beispiel...
Wäre das gut für dich?
Ja, das absolut. Also wir brauchen das. Also
okay, dann musst du aber schauen, dass das Rahmenabkommen durchgeht.
Ja, also ich...
Nur weil du gegen die Linke da futterst und so, da brauchst du aber noch ein paar Linke dann im Lager. Nicht alle sind ja auch solche, die dagegen sind, die vor allem auf den Lohnschutz schauen. Aber gleich, wenn wir uns mit Europa nicht einigen, dann gibt es ein Problem.
Ja, wir bringen das schon an.
Aha, meinst du?
Ja, ja.
Das sieht aber im Moment nicht so aus.
Ja, das ist meistens so. Am Schluss kehrt es dann schon.
Aber offenbar, das sind sehr starke Kräfte, die sagen nein, nein, nein. Und EU ist möglicherweise pickelhart. Oder wie siehst du das?
Ja, am Schluss gibt es wieder einen Kompromiss, gehe ich davon aus, und man wird sich dann einigen. Und dann bin ich sicher, also in der Schweiz muss die Strommarktliberalisierung, die wird kommen.
Okay, also, das ist eine Prognose von Guido. Er hofft darauf, wenn wir schauen, ob das passiert, ob das politisch umsetzbar ist. Und was hast du gewählt, sagen so Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz? Wie wird sich das im Internet niederschlagen?
Das ist schon ein schleichender Prozess, oder? Wenn du zum Beispiel am Abend am 11 Uhr hast du eine Support-Anfrage und du stellst die, dann wird die Maschine schauen und sagen, okay, die Anfrage haben wir ähnlicherweise schon gehabt und die gerade einen Vorschlag machen, das könnte eine Ursache sein, check doch das mal so, ohne dass Leute eingreifen müssen.
Und das benutzt du das schon, oder?
Ja, da sind wir dran, ja.
Okay, also, Guido, du bist, wie wir gehört haben, und das ist jetzt bestätigt, 55. Ich habe irgendwo gelesen, du bist auch noch mit 80, wie du Firmen gründen.
Ja, also ich habe überhaupt nicht vor, in die Pension zu gehen. Nein, also wie du auch nicht.
Nein, ja, niemand pensioniert mich. Ich warte immer noch auf einen. Ich kann mich gar nicht pensionieren, weil ich da, oder ich kann mich nicht pensionieren, weil das niemand machen will. Wie ist es bei dir? Glaubst du, du bist Unternehmer?
Definitiv.
Und wirst du wieder mal eine Firma verkaufen zu einem tollen Preis?
Da gehe ich weiter davon aus, ja.
Okay, also wir reden weiter mit dem Guido Honecker, der so ganz spezielle Musik ausgewählt hat, die wir noch nie gehört haben. ABBA, Kool & The Gang, Village People, jetzt sogar noch AC/DC. Ist das wirklich alles deine Lieblingsmusik?
Ja, also vor allem so ein bisschen AC/DC, wenn ich mich aufpoppen will, also wenn ich trainiere und so, dann muss ich manchmal ein bisschen Push haben.
Ah, machst du AC/DC?
Dann muss ich
und was AC/DC. Trainierst du?
Ja, ich mache Cross-Trainer hauptsächlich.
Okay, also, das ist also AC/DC und natürlich Highway to Hell. Bei mir ist der Guido Honecker Digitalmann der ersten Stunde, der so vieles gemacht hat. Aber wo steht eigentlich die Schweiz in der Digitalisierung? Alle reden von Digitalisieren. Wir müssen uns digitalisieren. Wo stehen wir denn, Guido, im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, also ich glaube, wir sind da nicht so schlecht unterwegs. Wobei bei uns in der Schweiz ist es auch ein bisschen branchenabhängig. Wenn du schaust, zum Beispiel die selbstständigen Werbenden, jetzt nimmst du einen Coiffeur, der nimmt heute noch sein Buch für, sein Terminbuch, nimmt den Bleistift und auf dem Bleistift
oben. Nicht alle.
Nein, ich sage jetzt nicht alle. Aber dann haben sie oben noch einen Radiergummi und dann wird das umgedrillt und ausgemüllt und so. Das ist sicher noch ein Bedarf.
Aber gut, aber das ist ja irgendwie banal. Es geht um anderes, dass man zum Beispiel möglicherweise keinen digitalen Impfausweis kann machen in der Schweiz jetzt, weil die Daten nicht da sind und nicht an den richtigen Ort zentral angeliefert werden. Das ist dann mehr erschreckend. Oder überhaupt unser Gesundheitswesen ist überhaupt nicht digitalisiert im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja, also muss man fairerweise sagen, in der Schweiz, was wir wirklich gut können, ist, wir können gut Steuern erheben, wir können gut kontrollieren, wir können gut Bussen verteilen. All diese Geschichten funktionieren. Aber sobald es ein bisschen innovativ muss sein und ein bisschen vorwärts gehen muss, dann kommt nicht sehr viel.
Aber das war jetzt ein bisschen generell. Ja, das ist ja ein bisschen speziell. Das passiert unter anderem nicht nur, weil man einfach rückwärts schaut, sondern auch unter dem Titel Datenschutz und so. Hast du das Gefühl, dass das zu weit geht mit Datenschutz in der Schweiz?
Ja, absolut, ja. Weil es ist, wenn du die Grossen anschaust, die haben eh schon alles von uns. Also da muss man jetzt nicht das Gefühl haben, wir können nicht da Datenschutz betreiben und da unser Gärtchen machen. Das ist eh alles schon gelaufen.
Also wenn du jetzt, sagen wir mal, eben zum Bund gehst, ich weiss nicht, ob du Erfahrungen hast, also beim Bauernverband hast du angefangen, vielleicht bist du dann einmal zu einer richtigen Behörde gegangen, hast du das Gefühl, da kommt man mit Ideen durch oder dass man dort gerade wieder abblitzt? Gerade jetzt, was wir erlebt haben in der Corona-Zeit, ist ja nicht alles glorios, wo wir da alles gehört haben.
Nein, die sind wirklich zum Teil sehr, sehr behäbig und also die müssen schon an den Zacken zulegen.
Also, Guido, jetzt reden wir noch über etwas anderes, was dich fast noch mehr interessiert als die Digitalwelt, nämlich Fußball. Wie siehst du nämlich Fußball? Gehst du immer noch Match zum FCZ?
Ja, jetzt nicht mehr so häufig wie früher natürlich, aber verfolgen tust du es gleich. Ja, jetzt gut, jetzt in dieser Zeit...
Jetzt sowieso nicht, aber ist klar.
Aber sonst, ja, weil ich jetzt eher ein bisschen auf der Hockeyschiene bin.
Und warum?
Ja, weil mir laden viel Leute ein.
Also, du gehst da nicht um Business zu machen?
Ja, natürlich. Aha. Natürlich. Das ist das Beste, ist okay.
Weil und dort gibt es drei Drittel, also zwei Pausen.
Genau, richtig.
Genau. Dann kannst du deine Sales Pitch da mehr Leute machen.
So ist es.
Also im Fußball.
Genau. Also im Fußball ist es einfach so, dann hast du einfach eine Pause und wenn du dann rausgehst, schaust und dann hast du im Dezember hast du zum Beispiel FCZ Vaduz und es gibt eine Nullnummer und es ist arschkalt im Letzten, dann sagt der Besuch dann schnell, du warst nicht gewesen, aber ja.
Ja, kannst du nicht irgendeine Loge mieten oder doppelt weisst, wo man am Warmen kann sitzen kann.
Dann ja natürlich.
Die Lounges, oder wie heisst das?
Ja, das kannst du auch natürlich.
Aber das machst du nicht.
Ja, wir haben es auch schon gemacht, aber ja.
Aber ist das wirklich rentabel? Funktioniert das wirklich, dass man dort Business machen kann, das nicht nur einfach Geschwätz ist, sondern das dann auch zu Aufträgen führt?
Ja, definitiv. Das ist so. Also vor allem, wenn du gezielt auch Leute einlässt, wo du sagst, okay, das ist das Thema. Und dann ist einfach zum Teil einfach der Sport nur noch, also nicht Nebensache, aber man redet dann wirklich über das, was du eigentlich willst erreichen.
Ist das eigentlich ein Teil des Erfolgsrezepts vom Sport oder vom Fußball, wo ja Hunderte von Millionen geschoben werden? Einzelne Spieler kosten schon 100 und 200 Millionen. Hat man früher nicht vorstellen können. Dass es immer mehr und mehr und mehr wird, weil so Leute wie du das eigentlich nur als Vorwand benutzen, um sein Geschäft zu machen.
Ja, es ist einfach sehr praktisch, dass du Leute einladen kannst. Es hat immer mit Emotionen zu tun. Also im Hockey zum Beispiel haben wir Kunden, der ist einer zum Beispiel jetzt ein SCB-Fan oder Lugano-Fan und wenn der einlatscht zum Beispiel gegen so einen Gegner, dann haben die riesig den Plausch.
Und wie ist denn das? Du bist ja ZSC-Fan. Wie redet ihr denn über das? Wenn er gönnt, dann sagst du, toll, super, haben wir gut gemacht. Oder wenn
nein,
du gönnst...
Nein, da sind wir sportlich unterwegs. Der Wesen soll gewinnen. Also das, wobei, klar, insgeheim hoffst du immer, dass der Zeit gewinnt, natürlich.
Und, aber der ist nicht so gut unterwegs, eigentlich. Also, hat man eigentlich mehr noch erwartet in dieser Saison, oder?
Ja, man, es hängt ein bisschen, ja, das ist
ja,
so.
Ja, und wie ist es mit dem FCZ?
Ja, dort, ich habe das Gefühl, dort ist die Konstellation sind alle sehr nahe zusammen. Oder? Wenn du zwei, drei Mal verlierst, dann bist du schnell relativ weit unten und dann kommt eine Krise und so, das sind schon Gefahren.
Aber generell lässt sich die Strukturen, abgesehen von der aktuellen Situation, die Strukturen beim FCZ, findest du sie optimal?
Du, das kann ich zu wenig beurteilen, weil ich bin wirklich nicht näher dran und nein, das kann ich nicht beurteilen.
Gut, und als Lieblingssponsor kann man dich nicht mehr ansprechen? Das ist vorbei.
Ja, weil ich einfach das Gefäß nicht mehr habe dazu. Wir haben nicht mehr, weißt du, B2C-Kompetenz, also wirklich Kunden, die kannst du direkt ansprechen.
Oder? Aber wenn würdest du etwas empfehlen? Lieblingswerbung machen? Irgendwie eine Bank oder ein Laden oder eine Ladenkette oder wer denn?
Nein, einfach jemand, der seine Marke bekannt machen will und sich aber auch mit dem Club kann identifizieren kann. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also nur einfach Sponsoring sprechen, das langt eben heute nicht mehr.
Genau, das habe ich falsch gemacht. Eben der falsche Club habe ich gesponsert und habe immer gehofft, wenn sie gegen den FCZ spielen, dass sie verlieren. Das war nicht optimal gewesen. Will ich nie mehr vergessen, will ich auch nie mehr machen. Danke vielmals, Guido, dass du gekommen bist. Dir alles Gute. Hast du noch einen Titel zu gut? Was hören wir zum Schluss?
Man hat ihn oder nicht vom Blick.
Also, das ist der Doppelpunkt. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Moeder kan me kaufen, aber Stil, das wo me ha. Was die ein von beiden auskommt, reitet sie zum Schlafen an. Steckt sich in den Kleiderschrank und schleicht sich in den Wortschatz. Beeinflusst deine Gangart und er lauert auf dem Parkplatz. Begleitet dich zur Arbeit und komm mit als nächste Date. Und entscheidet auch grad selber schnell, ob es ab ins Wasser geht. Mach's mit Stil, Stil oder lass es sein. Stil bei dich als Ziel, egal woher, egal wohin. Ja, Stil muss sein. Mach's mit Stil, Stil oder lass es sein. Stil bei dich als Ziel, egal. Stil kann man nicht lernen, nein, Manhattan oder nö. Art und Charme und Umgangsform und Sättig ist eine Frage. Er hat Millionen Gesichter, aber eins, das muss man sagen, es gibt leider viel zu viele Leute, denen ist er nie begegnet. Mach's mit Stil, Stil oder lass es sein. Stil bei dich als Ziel, egal woher, egal wohin. Ja, Stil muss sein. Mach's mit Stil, Stil oder lass es sein. Stil bei dich als Ziel, egal.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.